Liebe Gemeinde, Jesus erzählt in einem seiner Beispielgeschichten von einem, den man zu Recht mit geknicktem Rohr oder glimmenden Docht beschreiben könnte. Aber hören wir erstmal im Zusammenhang aus Lukas 18. Jesus sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging eher als jener gerechtfertigt hinab in sein Haus. Und Jesus fügte hinzu: Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit diese Gleichniserzählung Jesu. Jesus hat ja mit Vorliebe Beispielgeschichten erzählt. Und er hat mit diesen Beispielgeschichten im guten Sinne provozieren wollen. Er hat ihnen also gesagt: Stellt euch einmal vor. Und dann ging es los. Und dann ging es auch unter die Haut. Was wir heute auf Anhieb vielleicht nicht mehr so empfinden, aber er erzählt dann von zwei Brüdern, vom Scheitern, vom Neid, von einem Arbeitgeber, der bei unterschiedlicher Arbeitszeit gleiches Geld gibt und vieles andere. Und Jesus hat sich dabei an bestimmte Gruppen auch gewandt. Und hier wird sogar eine beim Namen genannt, nämlich überhebliche und andere verachtende Menschen. Und Jesus geht auf sie zu. Und er geht auf sie ein und er erzählt so, dass sie sich in diesen Geschichten wiederentdecken können. Und damit will er ihnen eine neue Sicht, eine neue Erkenntnis zuspielen. Jesus will wieder etwas Leben ins Erstarrte hineinbringen. Ja, wo einer den anderen verachtet, da ist doch Leben erstarrt, oder? Und für beide Seiten. Obwohl es nur der eine, nämlich der Verachtete, merkt. Aber Leben ist erstarrt. Und Jesus will herausfordern. Raus aus dem Erstarrten. Stellt euch doch mal vor, was passiert da? Beispiel aus dem Alltag und Beispiele dann mit ganz überraschenden Wendungen oder hier ganz überraschende Konstellationen. Hier zum Beispiel, dass die beiden sich begegnen, zumindest der eine den anderen im Blick hat. Und ich frage mich manchmal, welche Geschichte würde Jesus heute erzählen, dass er uns herausfordert, Bewegung zu bringen in das Erstarrte. Wenn einer unsere Kirche aufsucht mit wundem Herzen und der Frage an Gott: Woran soll ich noch glauben? Wem soll ich eigentlich noch vertrauen? Und wo zeigst du dich eigentlich, Gott? Wenn ein Mensch in unsere Gottesdienste kommt und wirft sich gleichsam seinem Gott in die Arme mit den Worten: Hier hast du alles, was ich habe. Ich hoffe, du kannst noch was damit anfangen. So wäre das, wenn Jesus die Geschichte heute erzählen würde, zumindest was den Menschen betrifft, der in den Tempel kommt und von sich selber als Sünder redet. Ich hoffe, du, Gott, kannst noch etwas damit anfangen. Jesus erzählt aus dem Alltag und erzählt so, dass es unter die Haut geht. Und manchmal reagieren die Zuhörer auch aggressiv auf Jesus selbst. Und es zeigt noch einmal, dass die Beispielgeschichten, die er erzählt, und seine Person miteinander verschränkt sind und verbunden sind. Man kann beides nicht lösen. Man darf die Erzählung nicht von ihm lösen, weil er selber dafür einsteht. Für das, was erzählt wird. Und auch für das, was am Ende dann von ihm gesagt wird. Jesus sieht die Menschen an und er begegnet ihnen. Und darin wird deutlich, so ist Gott. Besonders begegnet er denen, wie diesem Menschen hier, die in irgendeiner Weise spüren, dass sie unfrei ist oder dass der Mensch unfrei ist. Dass der Mensch unfrei ist, solange er nicht einer Erfahrung begegnet, trotz allem und in allem auf absolute Weise, nämlich bejaht zu sein. Der Mensch ist unfrei, solange er nicht dieser Erfahrung begegnet, bejaht zu sein. Und dass ein Mensch nicht gut sein kann, bloß weil er will aus eigener Kraft, sondern dass er nur gut sein kann, wenn er einer Güte begegnet, die ihn unbedingt will und ihn unbedingt meint. Und Jesus hat diese Güte gelebt und hat sie stellvertretend für unseren Gott gelebt, auf Augenhöhe mit uns. Und er hat diese Güte zu Menschen gebracht. Und wie es scheint, es mit dieser Erzählung wieder und wieder versucht, Menschen in diese Güte Gottes hineinzulocken und von dieser Güte Gottes zu leben. Also Jesus und die Erzählung gehören unlösbar zusammen. Und ebenso der letzte Satz hier unseres Bibelabschnittes vom Erhöhen und vom Erniedrigen. Dieser Satz und Jesu Haltung der Güte, die gehören zusammen. Und darum ist dieser Satz am Ende kein allgemeiner Weisheitssatz. Also jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist kein allgemeiner Weisheitssatz, auch kein Lehrsatz, auch kein Urteil oder Verurteilung. Sondern im schlimmsten Fall führt dieser Satz dann auch noch zu Missverständnis, zu frommem Missbrauch. Ja? Und es würde uns nahegelegt, uns klein zu machen. Oder uns gar schlecht zu machen, um bei Gott etwas zu erreichen. Diesen Missbrauch hat es immer wieder gegeben. Es gibt auch die falsche Demut. Aber man versteht diesen Satz richtig, wenn man ihn eben nicht von Jesus löst. Und dann möchte ich diesen Satz einmal so lesen. Jeder, der sich selbst etwas vormacht, wer Gott sich und die anderen etwas vormacht, wird ernüchtert werden. Und in dem Sinne erniedrigt, ja, ernüchtert werden. Und wer es wagt, sich ungeschminkt vor Gott ins Gesicht zu sehen und in dem Sinne eben sich selbst erniedrigt, der wird überrascht werden davon, wie Gott ihn sieht. Nämlich Ansehen, Ansehen zu haben. Angesehen zu sein bei Gott. Bist schon lange angesehen. Musst für dein Ansehen nicht sorgen. Kannst loslassen. Bist von Gott angesehen. Und wo Gott uns ansieht, werden wir erhöht. Man kann das auch so ausdrücken, um in diese Geschichte wieder zurückzukehren. Gott wird dir gerecht. Und da sind wir bei einem Begriff, der hier eine zentrale Rolle spielt. Jesus erzählt, für die, die sich selbst zutrauten, gerecht zu sein. Also die sich zutrauten, für ihr Ansehen selbst zu sorgen. Wenn wir ja gewöhnlich das Wort gerecht gebrauchen, dann meinen wir etwas anderes, also gerecht verteilt oder dass gerecht zugemessen wird. Ja, wenn wir als Kinder nicht die gleich großen, was weiß ich, Kuchenstücke erhielten, dann schrien wir, ja, das ist nicht gerecht und ähnliches. Ne? Das war die Zuteilungsgerechtigkeit. Aber gerecht meint hier etwas anderes, wie eigentlich im Alten und Neuen Testament insgesamt. Jesus hatte mit gerecht viel mehr im Auge, was man im Deutschen sehr schön wiedergeben kann, nämlich jemandem gerecht werden. Ja, es geht also nicht um eine Sache, die verteilt wird, sondern um Beziehung. Jemandem gerecht werden. Da ist man in ein Verhältnis zueinander gesetzt, in ein gutes. Und da ist nicht die Frage nach einem absoluten Maßstab, ja, wo jemand sagen kann, ich bin daran gemessen besser als der andere. Der da aber nicht. Dann habe ich meinen Maßstab. Jemandem gerecht werden. Gott wird uns gerecht. Ja, ich bin ein angesehener Mensch. Und ich werde vor Gott gerecht, indem ich mich ihm öffne. Ich werde Gott gerecht, indem ich ihm öffne und vertrauensvoll vor ihm bin. Und natürlich auch die Frage, wenn Jesus so erzählt, dass ihr zwei Menschen vereinzelt vor Gott steht, ist die Frage natürlich, werdet ihr einander gerecht vor Gott? Also die Frage, wie kommen die beiden denn in eine Beziehung hinein? Wie wird der Pharisäer dem Zöllner denn gerecht? Geht das? Und wie soll das gehen? Na, schon sind wir wieder mitten in der Erzählung und vielleicht auch in unserem Alltag. Wie soll das gehen? Wir einander gerecht. Der eine ein Mensch, der verachtet, und der andere ein Mensch, der verzweifelt. Und beide vor Gott. Und beide Gott zugewandt. Und dann ist ja die Frage, was soll denn dann Gott in ihren Gebeten? Was soll Gott für sie sein? Wenn sie beide in dieselbe Richtung beten, aber hier klappt es nicht. Der Pharisäer, der verachtende Mensch, nun sollten wir ihn nicht verachten, denn der ist wirklich dankbar. Er hat es gut. Denn sein Glaube ist für ihn verantwortliches Handeln vor Gott. Und er kennt im Gegensatz vieler seiner Zeitgenossen auch die Regeln, die Hinweise. Die Hinweise Gottes für ein gelingendes Leben. Und er gehört zu einer frommen Laienbewegung, die sich gegenseitig auch darin unterstützen, Gutes zu tun. Und was er hier betet, entspricht tatsächlich seinen Leitlinien. Er erzählt Gott, was er tut und auch was er nicht tut. Aber warum betet der dann so? Braucht er Anerkennung und Lob von Gott? Soll ihn Gott herausheben aus der Masse? Warum vergleicht er sich? Warum bleibt er nicht bei sich und freut sich einfach darüber, dass ihm etwas gelungen ist? Ich habe eine Vermutung. Der verachtet sich selbst. Denn wer andere verachtet, der verachtet im Grunde genommen auch sich selbst. Warum ist es so? Weil der hat wenig Positives in sich und für sich selbst. Also holt er sich von außen im Vergleich mit anderen. Und natürlich fällt der Vergleich hier für ihn besser aus, natürlich. Sonst wäre er die Anerkennung weg. Er holt sich die. Er wertet andere ab, um sich aufzuwerten. Und wenn das noch dann mit Glaubensdingen vermischt wird, wird die Verachtung nur noch verstärkt. Liebe Gemeinde, Abwertung anderer führt zu schlechten Reden. Und Abwertung führt deshalb auch zu schlechtem Beten, wie wir hier miterleben können. Und dann ist es in der Tiefe nur der angestrengte Versuch zu erzwingen, was man nur geschenkt bekommen kann und doch so dringend braucht, um zu leben, nämlich die Güte, die Liebe und dass uns Gott darin gerecht wird. Und jetzt auf der anderen Seite der verzweifelte Mensch vor Gott. Der hat vor Gott nichts in die Waagschale zu legen. Der kann sich auch nichts mehr vormachen. Er sieht sich ins Gesicht. Er nennt sich Sünder. Er hat nichts zu bieten, außer einer bitteren Selbsterkenntnis, nämlich, dass jede Lüge, die wir sprechen, können wir nicht sprechen, ohne uns selbst zu betrügen. Also lässt er es. Und dass wir in jedem schlechten Reden ein Stück der eigenen Würde preisgeben. Dass wir mit dem Hass auf andere ein Stück eigene Liebenswürdigkeit einschränken. Und dass wir die Hochachtung vor uns selbst mit Füßen treten. Und das spürt er. Er weiß es. Er spürt es wie zwei Seelen in seiner Brust. Es zerreißt ihn. Ein verzweifelter Mensch vor Gott. Sei mir Verzweifelter gnädig. So kann man auch übersetzen. Sei mir Verzweifelter gnädig. Ja, ich habe jetzt leere Hände vor dir, aber so will ich es vor dir und so zeige ich mich vor dir. Und ich stelle mir vor, Jesus hat, nachdem er die beiden Personen vorgestellt hat und erzählt hat, hat er geschwiegen. Als er gefragt hat, wie ist es nun? Wer ist der Gerechte? Also der, dem Gott gerecht wird, und er lässt es zu. Und sie haben diskutiert. Wer von beiden und wem von beiden ist die schenkende Güte Gottes näher gekommen? Das ist die Frage. Die Frage auch an uns. Glimmende Dochte haben vielleicht eher ein Gespür dafür, dass sie angewiesen sind auf diese schenkende Güte Gottes und dass sie nahe kommen will. Darum erzählt uns auch Jesus diese Geschichten, um immer wieder die Dinge einmal durcheinander zu bringen, die erstarrt sind, um uns wieder hinzuweisen auf diese Mitte, auf die Mitte gemeinsamen Gebetes auch, seine schenkende Güte, für die wir nichts tun können, außer uns selbst so zu bringen, wie wir sind und nicht mehr. Seine schenkende Güte. Ich sage euch, dieser ging eher als jener gerechtfertigt hinab in sein Haus, war also der schenkenden Nähe Gottes nahe, wie uns auch. Amen.